Philipp Bischof ist seit 2017 Direktor der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia. Nach Studien in Basel begann er seine Laufbahn als Regieassistent am Theater Basel und arbeitete anschließend als Regisseur an verschiedenen Theatern, bevor er in die Kulturpolitik und ins Kulturmanagement wechselte. Ob und wie man mit Kulturpolitik gesellschaftliche Transformationen bewirken kann, erfahren Sie in dieser Ausgabe von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Thorsten Frehme.
Und mein Name ist Friedrich von Borries.
Schön, dass Sie uns heute zuhören. Und lieber Philipp Bischof, schön, dass du unserer Einladung nachgekommen bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich aufs Gespräch.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Frehme und Friedrich von Borries.
Ja, wir steigen immer gleich ein, und zwar wollen wir von unseren Gesprächspartnern, Partnerinnen wissen, wie sie zur Kunst gekommen sind, beziehungsweise, ja, also zu welcher, in welcher Profession, welcher Beziehung sie zur Kunst stehen. Wie ist es bei dir gewesen?
Ich muss ehrlich gestehen, ich kann mich nicht erinnern. Es scheint mir so natürlich, mich mit Kunst oder mit Kulturfragen zu beschäftigen. Hat sicher mit dem Elternhaus zu tun. Vater war Journalist, Mutter Politikerin, beide Historikerinnen von Ausbildung. Das heißt, wir waren umgeben A, von Menschen, die sich mit Kunst, Kultur befassten, mit Medien im weitesten Sinne. Und andererseits war es, seit ich mich erinnere, via Lektüre, Musik, ein ganz normales Interesse von mir. Und das hat sich glücklicherweise durch mein Leben weiterentwickelt, bis ich dann die berufliche Entscheidung getroffen habe, auch mit Kunst und Kultur mich zu befassen.
Und dann hast du ja irgendwann den Wechsel vollzogen von der eigenen künstlerischen Arbeit, Regie, hin zu dieser eher vermittelt managen, organisierenden Tätigkeit als ja, Kulturpolitiker oder Kulturmanager. Ist das was, wo du manchmal auch frustriert bist, dass du sagst, ah, dass ich das sozusagen nicht mehr selber in Anführungszeichen kreativ bin? Oder gab es da so eine Einsicht, ich habe einfach noch eine andere Stärke, die dringlicher ist? Oder wie kommt man zu so einer, nicht ganz Abkehr, aber ja doch so ein bisschen Abkehr?
Eine sehr gute Frage. Ich glaube, es gab drei Elemente, die dann zu dieser sehr, sehr bewussten Entscheidung geführt haben. Das eine war effektiv, dass ich sehr, sehr viele Theaterprojekte gemacht hatte, als Dramaturg, Autor, Co-Regisseur. Und irgendwann fand, ich kann das gut, aber da gibt es viel, viel interessantere Persönlichkeiten. Wogegen ich gemerkt habe, das war das zweite Element, dass mich das Gestalten und Hinterfragen von Rahmenbedingungen irrsinnig umgetrieben hat. Auch natürlich oft aufgerieben. Und wenn man produziert, wenn man kreativ ist, wenn man auf Tournee ist, spürt man sehr schnell, wo die Rahmenbedingungen stimmen und wo nicht. Und das war wie ein natürlicher Weg innerhalb auch von Projekten. Ich war immer der sich dann mit den Rahmenbedingungen befasst hat, immer der dann auch kulturpolitisch wurde. Und es gab einen ganz bewussten Moment, und das war das dritte Element, wo ich gemerkt habe, dass diese Projektfixierung, die übrigens immer noch bis heute ein Thema ist, mich zu langweilen beginnt, weil sie sehr flüchtig ist, weil es immer so eine Up-and-Down-Energie ist. Währenddem dieser Gang durch die Ebenen, wie man sagt, und das lange Aufbauen, das Entwickeln und damit eben Verändern strukturell nur ging, meine Ansicht, wenn ich struktureller tätig wurde. Und das war wirklich ein ganz bewusster Entscheid. Ich weiß noch genau, an welchem Tag, wo ich gesagt habe, jetzt will ich aus dieser einen Ebene in die nächste, und hatte dann das Glück, nach dem Kulturmanagement-Zusatzstudium, dass ich da auch Wege gefunden habe.
Und genau darüber wollen wir mit dir heute reden, was wir mit Kulturpolitik erreichen kann. Jetzt haben wir viele ZuhörerInnen auch in Deutschland. Vielleicht ist nicht jedem klar, was die Pro Helvetia ist. Vielleicht kannst du hier in der Schweiz wahrscheinlich jedem geläufig, aber vielleicht kannst du uns das mal beschreiben, was die Pro Helvetia macht.
Ja, das mache ich sehr gerne. Ich beginne mit der Geschichte, weil ich persönlich bis heute diese Entstehungsgeschichte so wundervoll finde und auch gerade im heutigen historischen, politischen Kontext sehr wichtig. 1939 hat eine Gruppe von Menschen mit dem beginnenden Krieg die Idee gehabt, in der Schweiz eine Struktur zu bilden, die liberale, demokratische Werte via Kultur in die Welt trägt, und hat eine Art Gemeinschaft gegründet, die dann ein paar Jahre später zu einer Stiftung wurde, die sie Pro Helvetia nannten, was für die Schweiz heißt. Was aber eigentlich falsch ist, weil es mehr aus der Schweiz heißen sollte. Und seitdem in vielen Transformationen, das ist eine lange Geschichte, 90 Jahre, hat die Stiftung zwei Kernaufträge aufgebaut, die vom Staat finanziert werden, die wir aber autonom als Stiftung umsetzen dürfen. Auch das möchte ich ganz kurz unterstreichen, weil wichtig vielleicht für spätere Themen. Wir sind natürlich durch strategische Ziele des Bundesrates, der Schweizer Regierung gebunden, aber in der Ausübung wirklich autonom. Das ist sensationell. Das heißt, Politik entscheidet über Ziele, über Finanzrahmen und dann ist es eigentlich kulturelle Entscheidung, was geschieht. Wir sind nicht Außenpolitik, wir sind auch nicht andere Felder, auf die wir noch zu sprechen kommen. Und innerhalb dieses Auftrags hat Polvetia eigentlich zwei Hauptlinien: Förderung und Verbreitung des Kunst- und Kulturschaffens aus der Schweiz, innerhalb der Schweiz und da vor allem zwischen Landes- und Sprachregionen. Und Verbreitung des Kulturschaffens aus der Schweiz in die Welt. Das sind die zwei Kernaufträge. Und was mir wichtig ist zu betonen, förderbar von uns sind nicht SchweizerInnen mit Pass, sondern Menschen, die in der Schweiz verankert sind, in der Kulturszene sich engagieren und die hier ihren Tätigkeitsmittelpunkt haben. Das macht die Stiftung in wenigen Worten. Und um das umzusetzen, haben wir eine Zentrale hier in Zürich und im Moment 6 Außenstellen zwischen Paris und Shanghai.
Da vielleicht noch eine Nachfrage, weil du vorhin über die verschiedenen Ebenen gesprochen hast und von dem aufreibenden Leben von Projekt zu Projekt gesprochen hat. Ihr fördert aber auch Projekte, auf denen dann Menschen von Projekt zu Projekt oder nicht Projekt springen, oder habt ihr auch so eine strategische Langfristförderung, wo Leute dann halt nicht mehr Projekt abhängig sind?
Ja, es ist völlig richtig. Das meinte ich eben leicht ironisch, dass das Thema bei mir immer wieder kommt, weil es natürlich ein Grundprinzip heutiger Kunst- und Kulturförderung ist, das man auch sehr stark in Frage stellen darf. Wir haben keine infrastrukturelle Förderung, das ist bei uns ausgeschlossen, aber wir haben in den letzten Jahren verschiedene Instrumente entwickelt, die eine gewisse Nachhaltigkeit fördern. Ein Beispiel: Es gibt 3 Jahresvereinbarungen zwischen uns, Städten, Kantonen und Tanz- und Theatergruppen, die ihre Tourneetätigkeit fördern. Und die hat man genau deswegen eingerichtet, damit sie nicht für jede Tournee ein Gesuch stellen müssen, damit sie Planung machen können, eine gewisse Grundlage haben. Das ist nur ein Instrument. Ich könnte noch Fast Forward nennen. Das ist ein ganz junges, neues Musikförderinstrument, bei dem wir 5 bis 6 talentierte Musikerinnen aus der Schweiz mit Weltkarrierenpotenzial begleiten, 2 Jahre mit verschiedenen Arten der Unterstützung. Also wir versuchen, diese Art von, ich sage mal, mittelfristigerer Förderung einzuführen. Aber wir befinden uns natürlich immer im Widerspruch zwischen Offenheit, Zugänglichkeit, die Mittel nicht binden, und eben aus der Projektorientierung, aus der zu starken rauszukommen.
Du hast jetzt eben auch gesprochen, Potenzial zur Weltkarriere. Das klingt so schön nach diesem Wachstum, Größe, Exzellenz. Du hast vorhin auch gesprochen, auch als es um die historische, aber auch die jetzige Rolle geht, sprach sozusagen Kultur, innerschweizer Kulturaustausch über die Sprachbarrieren zwischen Deutsch, Italienisch, Französisch, Rätoromanisch. Das klingt dann ja eher nach Volkskunst, Klammer auf, Fragezeichen, Klammer zu. Dann gibt es auch noch populäre Kunst, es gibt soziopolitischen Aktivismus im Grenzbereich der Kunst. Wie verorten sich denn diese, weil es kommt immer so schnell mit dieser Exzellenz und Weltkarriere bei allen, als sei das das Wichtigste der Kunst, Fragezeichen. Wie handhabt ihr das und auch vielleicht im historischen Rückblick, ne, gerade dieser ist ja sehr spannend, diese lokale Identitätskonstruktion und Austauschgeschichten.
Das ist eine effektiv wahnsinnig spannende Thematik, die einen eigenen Podcast, glaube ich, füllen würde. Erstmal ist bei uns der Kunst- und Kulturbegriff ganz bewusst breit definiert. Wir fördern auch außer im Film alle Sparten, also zwischen Design und Musik, Tanz, Theater, zeitgenössischer Zirkus. Da versuchen wir so offen wie möglich zu sein und fügen dauernd Unterkategorien zu. Wir haben jetzt gerade vor etwa 1,5 Jahren bewusste Rap und Hip-Hop integriert in die Förderung. Comic war eine Entscheidung vor etwa 3 Jahren, das ganz explizit mit spezifischen Instrumenten in den Vordergrund zu stellen. Ich würde sagen, wir sind da so gut gut es geht, offen und breit, sind immer in der zeitgenössischen Kreation verortet. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Wir fördern nicht Interpretation, sondern alles theoretisch, was im Moment kreiert werden kann und dann auch verbreitet. Und jetzt diese Frage nach Exzellenz. Ich glaube, eine ehrliche Antwort besteht aus mindestens zwei Elementen. Das eine ist effektiv, ich nenne es lieber herausragende Stimmen innerhalb ihrer Disziplin zu fördern, die zu zeigen, denen auch die Kraft der Verbreitung zu geben, die sie verdienen. Das ist ja meistens Nachfrage. Ein Festival will programmieren. Wir sind nicht Agentur, sondern wir reagieren immer auf Einladung. Das ist mir wichtig zu betonen. Wir sind keine Promotionsagentur. Wir kuratieren nicht. Das andere ist aber auch, und das ist extrem wichtig zu betonen, schlicht und einfach ein ökonomischer Faktor. Nicht zu vergessen, wir sind ein extrem kleines Land mit 4 Sprachen. Das heißt, eine Autorin aus der Retro-Marge in der Schweiz hat kaum Markt. Wo auch. Die muss man übersetzen. Und der Übersetzungsmarkt ist zum einen in der Schweiz, aber eben auch im Ausland. Und deswegen ist diese Verbreitungsidee so wichtig, mit der Idee innerhalb der Schweizer Verbreitung zu verbinden. Ansonsten macht es null Sinn. Und das möchte ich mit dem dritten Element verbinden, das ist Kulturaustausch. Das ist wirklich Dialog zwischen Regionen. Und da ist der regionale Aspekt extrem wichtig. Es wäre ganz falsch, das ist in Deutschland genauso, Frankreich auch, zu sagen, ja, Paris und Marseille oder München und Berlin ist ja dasselbe eigentlich. Wenn wir genau hinhören, hinschauen, ist es das nicht. Und die Dialoge, die wir ermöglichen können, sei es durch Theatertourneen, durch Übersetzungen, durch Workshops zwischen den Regionen, die stehen ganz stark im Zentrum unserer Förderinstrumente. Weil es eben eine Bedingung ist. Also es ist nur ein Beispiel zu geben, eine Theatertournee eines Basler Regisseurs nach Zürich wird nicht gefördert. Aber dieselbe Tournee nach Genf wird gefördert.
Weil es über die Sprachgrenze geht.
Exakt.
Sehen Züricher und Basler das auch so, dass sie das gleiche Schweizerdeutsch sprechen?
Das sind zwei Schweizerdeutsche, es sind zwei Idiome.
Das sind schon unterschiedliche
Idiome. Extrem, ne? Und das meine ich. Und das ist natürlich, kann man sagen, eine Finesse. Am Schluss ist es ja dasselbe. Wir alle, die Kunst und Kultur in ihren Verzweigungen lieben und suchen, wissen, dass es eben Unterschiede ausmacht. Und damit umzugehen, ist ein riesiges Geschenk, einerseits kulturell und dann eben auch, finde ich, schon eine ökonomische Verpflichtung, weil wir aus diesen Kleinräumen in größere kommen müssen. Ansonsten werden wir das Prekariat dauernd fortführen.
Mhm. Mich würde, auch wenn es kein eigener Podcast dazu ist, die Auswahl doch nochmal interessieren oder die Intention dahinter. Wenn man selber historisch denkt und sieht, dann hat Kulturpolitik ja immer ganz unterschiedliche Rollen gespielt. Mal ist es die Verbreitung des nationalen Gedankens, dann ist es wieder mehr die Förderung, dann ist es beides zusammen. Wie siehst du das denn aktuell? Wie ist das bei euch verortet? Seid ihr für die Künstler da, für die Schweiz? Ist es ein Türöffner um wirtschaftliche Beziehungen? Ist es alles zusammen?
Also ich glaube, die Priorität ist ganz klar der kunstschaffende Mensch. Das ist unser Auftrag. Deswegen haben wir auch keine Strukturförderung. Wir investieren ca. 86% all unserer Mittel direkt in Kulturprojekte. Das ist, glaube ich, eine sehr klare Antwort. Das geht wirklich erstmal ins Schaffen und Verbreiten. Wir haben nicht den Auftrag, das Bild der Schweiz zu verbreiten. Ich persönlich sage aber immer genau, erstens, dass wir diese Stiftung haben dürfen, die staatlich finanziert wird, ist schon erstmal eine Haltung, die verbreitet wird. Und zweitens liegt in dieser Vielfalt, die in der Schweiz besteht, sprachlich, kulturell, ein Wert an sich, ein Bild auch der Schweiz, das wir natürlich verbreiten. Wenn wir ein Festival machen, unterstützen Avignon, bei dem 6 Stücke aus unterschiedlichen Regionen der Schweiz gezeigt werden, vermittelt das ein Bild eines Landes. Da merkt ein Zuschauer, eine Zuschauerin, es ist kein Zentralismus, der gepflegt wird, es kommt kein Stück aus Zürich, die kommen aus kleinen Regionen und das wird wahrgenommen. Das ist wirklich etwas, was ich immer wieder mit Erstaunen kommentiert höre. Ah, das gibt ja so viele kleine Regionen bei euch und Strukturen in kleineren Regionen, wo andere Länder ein viel zentralistischeres Bild vermitteln. Und das würde ich schon sagen, ja, vermittelt ein Bild der Schweiz, aber wie als Zweiteffekt. Und ich kann sagen, zumindest jetzt für die 7 Jahre, die ich im Amt bin, dass wir uns sehr frei fühlen von einem expliziten politischen Repräsentationsauftrag, dass wir aber sehr stolz sind darauf, eben genau diese Potenziale und diesen Freiraum mit vermitteln zu dürfen, wenn wir die Kunstschaffenden ins Zentrum stellen. Aber Ziel ist immer die einzelne Stimme, das Kollektive auch immer und nicht der zweite Effekt. Gilt im Übrigen auch zum Beispiel für die Biennale in Venedig, die wir ja durchführen, wo wir ganz klar gesagt haben, auch die Biennale ist eine Plattform für aktuelles kreatives Schaffen. Keine Retrospektive, keine Honorierung, sondern wir wollen da mitten im zeitgenössischen Kunstschaffen stecken und darüber zeigen, wofür sich die Schweiz einsetzt.
Und gerade die Biennalen haben ja immer, also wenn ich an Venedig denke, hat sowas Doppelgesichtiges, ne? Denn ich laufe durch die Länderpavillons und das ist ja, ist trotzdem automatisch so ein bisschen wie so ein Wettstreit, ne? Oder wo geht man hin? Was machen die? Anstatt an der einen Thema, ist es zeitgemäß noch, die Biennalen aus einer nationalstaatlichen Sicht?
Das ist eine sehr gute Frage, die wir auch oft diskutieren. Interessanterweise bei uns, die letzten beiden Kunstbiennale-Ausgaben wurden bestritten von einer marokkanischen Künstlerin, französisch-marokkanisch, die in der Schweiz lebt, die von der Jury vorgeschlagen wurde und die kein Mensch hinterfragt hat. Das ist eine Schweizer Künstlerin, auf die wir stolz sind. Die letzte von einem in Genf geborenen italienisch-brasilianischen Künstler, der mit einem italienischen Kurator, der in Genf eine Institution leitet, zusammengearbeitet hat. Und in dem Moment wird die nationale Frage sekundär, sie ist aber primär, seien wir ehrlich, weil natürlich dadurch eine Schweiz, eine reale Schweiz der Multikulturalität, um dieses Wort nochmal zu nutzen, oder einfach der Vielvölkerherkunft und Mischung gezeigt wird. Die Schweiz hat einen der höchsten Migrationsanteile Europas mit weit über 30%. Und diese beiden Personen, die ich gerade genannt habe, Künstlerinnen, sind Teil der Schweizer Kulturszene. Und in dem Sinne finde ich, wenn Nation eher ein Gefäß ist, das ein Ausgangspunkt ist für ein Dialogangebot und nicht eine identitäre Einengung oder eine normative Definition, habe ich persönlich überhaupt kein Problem, auch weil wir überhaupt nicht im Wettbewerb stehen. Also ich kenne niemanden im ganzen Team, in der ganzen Stiftung, der oder die je gedacht hat, wir waren besser, also wir müssten jetzt, sondern wir gehen nach Venedig und sind hochneugierig, was da passiert und verstehen auch uns selbst erst mit den anderen. Also ich glaube, dieses Bewusstsein für die Gefahr der nationalen Definition muss hochgehalten werden. Ich persönlich erlebe das nicht als Teil des Diskurses in Venedig. Vielleicht in der Vermittlung teilweise, aber nicht in der konkreten Praxis. Zumindest nicht die letzten Jahre.
Ich würde jetzt, wenn wir schon mal dieser Frage sind, nationale Identität und wie vermittelt die sich in Kunst und Kultur, klingt das ja aus deutscher Perspektive total beruhigend, wenn du hier von der Schweiz berichtest, dass ihr da sozusagen sehr frei und unabhängig seid, weil man wir hier in Deutschland gerade sagen, viele in der Kunst- und Kulturszene in Sorge sind wegen des Erstarkens der AfD. Und wenn wir in unsere beiden Nachbarländer, deutschsprachigen Nachbarländer gucken, dann gibt es ja sowohl in Österreich eine starke rechtspopulistische Partei als auch in der Schweiz eine sehr starke rechtspopulistische Partei. Und in Österreich sieht man schon eine politische Einflussnahme der FPÖ. Und man kann sich's kaum vorstellen, dass das in der Schweiz nicht passiert. Wenn wir jetzt da an Worten Glauben schenken und sagen, es passiert wirklich nicht, dann gibt es dafür ja nur zwei Erklärungen. Entweder ist so ein merkantilistisches Land wie die Schweiz an Kultur als politischem Instrument nicht so interessiert und sagt sozusagen, Kultur kann laufen. Oder ihr habt hier besondere Verteidigungs- oder Resilienzstrategien entwickelt, um euch gegen mögliche Vereinnahmungen zu wehren. Vielleicht gibt es auch noch einen dritten Grund. Das war jetzt nur so die Betrachtung aus der Ferne mit der Hoffnung, was lernen zu können.
Also ich muss natürlich sagen, auch ich bin nicht derjenige, der diese Frage mit einer Antwort beantworten kann. Ich glaube, da gibt es viele Antworten oder Versuche von Antworten. Ich glaube, sehr, sehr wichtig mitzunehmen ist nochmal die Ausgangslage der Schweiz als politischer Ort. Wir sind ein Land mit mehreren Sprachen, mit mehreren kulturellen Bezugsfeldern. Die französische Schweiz hat das Bezugsfeld Frankreich mit Zentrum Paris, die italienische Italien mit etc. Ich muss nicht ausführen. Das heißt, wir sind schon dauernd, wenn wir im Dialog sind, politisch in einem Konsensversuch, weil wir wirklich Dinge zusammenbringen müssen. Es geht gar nicht anders. Wir haben in dem Sinn auch keine Opposition. Wir haben natürlich Parteien, die das Spektrum abdecken, durch alle, man nennt es dann immer links und rechts, Variationen hindurch. Aber keine hat annähernd die Kraft, eine Entscheidung allein zu bewirken. Das heißt, es ist immer der gemeinsame Weg irgendwo im Blick. Das klingt jetzt unheimlich simplifizierend oder kitschig. Ich weiß nicht, wie man das anhört, aber es ist so. Ich weiß das immer. Auch hier in der Stiftung, wir haben 120 Mitarbeitende weltweit, die kommen aus etwa 24 Kontexten im Moment. Und allein in Zürich werden alle vier Sprachen gesprochen. Und das ist manchmal so, ich nenne jetzt gerne ein Beispiel, nicht weil es mein Lieblingsphilosoph ist, aber weil es real ist. Ich habe mir mit einer Kollegin aus der Romandie über die Einladung von Menschen für ein Gespräch hier diskutiert und sagte, weißt du, so jemand wie Sloterdijk aus der Romandie. Und sie schaut mich an und sagt, wer ist Sloterdijk? Noch nie gehört von Sloterdijk, weil ihr Kontext nicht die Berliner, Münchner, Frankfurter Feuilletons sind, sondern ganz andere. Und das ist wirklich Realität bei uns. Und deswegen kann man sagen, werden die Spitzen auch gar nicht entwickelt, also Spitzen meine ich die Extreme, nicht die Spitzen, Entschuldigung, sondern wird immer eine Art Konsensfähigkeit gesucht. Und das sage ich ganz, ganz ehrlich, und darauf bin ich wirklich stolz auch, oder stolz ist doch, ich bin stolz, das ist eine Basis für eine gewisse Ruhe, die wir in diesem Land haben, die sehr außergewöhnlich ist in so unruhigen, nervösen Zeiten und in so polarisierenden Zeiten. Womit ich nicht sagen möchte, wir haben all diese Tendenzen nicht als Gefahr und müssen sehr, sehr sorgfältig mit der Kultur der Demokratie umgehen. Aber im Funktionswesen ist eine Oppositionshaltung hier gar nicht möglich. Man wüsste gar nicht gegen wen. Man hat immer mehrere gegenüber, die man ernst nehmen muss.
Eine weitere Frage in unserem kleinen Parfumsritt durch die Kulturpolitik. Du sprachst von Kulturaustausch. Wir haben jetzt gerade noch mal innerhalb der Schweiz, aber auch nach außen. Wie wichtig ist der kulturelle oder der Austausch zwischen Kultur, zwischen Künstlern, auch zu totalitären Staaten, zu anderen Staaten, wo die diplomatischen, na, da wissen wir ja nicht so genau, was da immer läuft, aber wie wichtig ist es da, den Austausch auch zu halten? Oder ist es auch ein Thema für euch, mit im Gespräch zu bleiben?
Unbedingt. Und da würde ich erstmal ganz systemisch zwei Ebenen unterscheiden. Zwischen Staaten versuchen wir keinen Kulturaustausch zu pflegen, zwischen Individuen oder zwischen Gruppen. Individuen. Das ist mir wirklich eine sehr extrem wichtige Unterscheidung. Und auf dieser Ebene der individuellen Dialoge, Haltung, Pflege, würde ich sagen, unbedingt. Das ist auch eine Rückmeldung, die wir zuletzt aus Russland gekriegt haben, wo wir jetzt leider beschließen mussten, dass wir die Präsenz beenden, weil sie einfach wirklich kaum noch geht und auch keinen Sinn macht und auch politisch sehr, sehr hinterfragt wurde, was ich total verstehe. Aber wir haben immer wieder gehört von diesen wenigen verbliebenen kritischen Individuen, die sich äußern, solange wir diesen Raum haben können, einfach nur frei zu reden, frei auszutauschen, behalten wir eine Art Hoffnung und eine Art Kraft. Und wenn man da einen kleinen Beitrag leisten kann, finde ich, macht das Sinn. Wir sehen, wenn man die Liste unserer Außenstellen anschaut, eigentlich nur in komplexen Kontexten, Shanghai, Kairo, New Delhi etc. Und überall ist der Ansatz derselbe, zwischen Individuen, Gruppen und Individuen kreative Räume zu eröffnen, zu unterstützen, in denen dann frei von Staatspolitik, von auch Entitäten, die sich im Austausch befinden müssten, die Gespräche, die kreativen Prozesse stattfinden, die dann entstehen. Also wirklich eine deutliche Unterscheidung. Ich würde uns nie anmaßen, zwischen Ländern Kulturdialog zu pflegen. Ich wüsste gar nicht, wie es geht, ehrlich gesagt. Und ich möchte noch ein letztes Element einführen. Wir hatten vor ein paar Wochen mit einer befreundeten Organisation, die sich Artlink, die sich um Kunstschaffende aus der Welt, die in der Schweiz leben, kümmert. Nicht unser Auftrag, bei uns ist es umgekehrt. Mit denen hatten wir eine Konferenz, wo es um die Frage ging. Da hat jemand etwas sehr Interessantes gesagt auf die Frage, die auch gestellt wurde. Kulturaustausch riskiert auch, eine Normalität zu behaupten, die es in vielen Ländern im Moment nicht gibt, die sehr schmerzhaft sein kann für die Betroffenen, weil es sie dazu zwingt, nochmal durch die traumatischen Erfahrungen zu gehen, aus denen sie eigentlich raus wollen. Von dem her, glaube ich, muss man Das ist ja ein Wort von uns, Kulturaustausch. Ne? Wir sagen, das rechtfertigt das, was wir tun. Muss man, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig sein. Ist er auch gewollt? Und das wäre mein letztes Element. Wir versuchen mit viel Respekt in die Begegnung zu gehen. Und deswegen haben wir in den Außenstellen nur lokale Mitarbeitende. Keinen einzigen Schweizer, keine Schweizerin. Sind immer Menschen aus dem Kontext, die den Kontext kennen und jederzeit eine Red Flag haben, zu sagen, hey, hier nicht. Also Kulturdialog, ja. Mit Vorsicht definiert.
Das ist spannend und vielleicht nochmal ganz praktisch gefragt, weil du es gerade erwähnt hast. Und wir haben am Anfang Pro Helvetia gefragt, Außenstellen, wie viele Außenstellen pflegt ihr oder wie viel gehören zur Pro Helvetia, beziehungsweise wo seid ihr präsent?
Wir sind im Moment, also ich rechne es Russland schon nicht mehr dazu, weil eben die Entscheidung schon im Februar getroffen wurde, diese Außenstelle zu schließen auf nächstes Jahr, wird jetzt abgewickelt, wie man so unschön sagt. Wir haben in Südamerika ein Netzwerk von Kolleginnen und Kollegen. Wir haben in Südafrika mit Zentrum Johannesburg ein Netzwerk. Wir haben in Indien, auch da New Delhi, aber nicht nur für Indien. Wir haben in Kairo für den arabischen Raum und in Shanghai für natürlich China, aber auch Taiwan, Macau, eine Außenstelle. Und wir haben in Paris ein Kulturzentrum. Das ist ein bisschen eine andere Struktur. Das ist der einzige Ort, der selbst veranstaltet. Ansonsten sind das im Grunde genommen Kolleginnen der Leute hier, Expertinnen, die zwischen Institutionen der Regionen und Kunstschaffenden aus der Schweiz Verbindungen herstellen. Nochmal, wir veranstalten nicht selbst. Es ist immer der Versuch des Brückenbauens. Und das ist etwas, was ich sehr gut finde an unserem System. Wir entscheiden nicht, X geht auf Tournee, sondern ein Festival fragt mit einem Gesuch an. Wir würden gerne X einladen auf eine Tournee durch Südamerika oder was auch immer. Dann merken wir schon, da gibt es ein kontextuelles Interesse. Dem können wir nachgehen. Also nicht wir schicken raus, sondern wir unterstützen, was quasi angefragt wird.
Ihr schickt nicht, wenn man auf eurer Website ist, findet man aber schon, also nicht im Widerspruch, sondern man findet auch Programme, die ihr teilweise in Partnerschaft macht, wo ihr auf gesellschaftliche Dinge reagiert. Also die Klassiker, die sicher noch lange Klassiker bleiben, Nachhaltigkeit, Klima, oder eben dieses Programm Kultur Plus. Also da sind ja Dinge, die ihr auch ausschreibt und auch bewusst mit, sage ich mal, Kulturpolitik. Ich
würde da auch nochmal sozusagen nachschärfen, weil du gesagt hast, ihr, genau, es kommen halt diese Gesuche, aber ihr definiert ja, was gesucht werden darf, ne, und legt dafür ja auch Programme auf. Das würde uns auch nochmal interessieren, glaube ich. Was sind da für dich die Kernthemen und auch wie ist die Reaktion auf, also auch in Deutschland hat die Kulturschaffung des Bundes was zum Thema Nachhaltigkeit ein extra Programm gemacht und die erwarten, dass bestimmte Strukturen auch eingerichtet werden, damit was gefördert werden kann und sozusagen steuern durch die Hintertür, sehr intelligent und ich glaube auch sehr sinnvoll, aber das würde ich schon gerne nochmal mehr verstehen, wie ob das wirklich so, naja, wir steuern gar nicht, sondern da kommen halt die Gesuche. Das glaube ich noch nicht so ganz.
Also es gibt, der Zweifel ist berechtigt, weil es drei Ebenen gibt. Es gibt quasi die Ebene der, ich sage mal, traditionelleren Instrumente, Gastspielförderung, Übersetzungsförderung. Ne? Da bedienen wir offenbar immer noch bestehenden Bedarf von Kunstschaffen in der Verbreitung. Da ist es, wie ich beschrieben habe, da brauchst du ein Gesuch, immer von einem Verleger, von einem Festival, wie auch immer, wo wir wissen, es gibt eine konkrete Praxis, in die wir investieren, wenn ich das so nennen darf. Dann gibt's die zweite Ebene, das sind sogenannte Plattformen. Das sind Orte, das kann ein Festival sein, das kann eine Biennale sein, die Designwoche in Milano, wo wir an wichtigen Veranstaltungen Räume anbieten wollen oder schaffen wollen, zur Steigerung der Sichtbarkeit von Kunstschaffenden. Da kann es sein, dass wir relativ proaktiv sind, dass wir auf Festivals zugehen, sagen, wäre es nicht möglich, hätte die Interesse oder die kommen auf uns zu, Impulstanz Wien, wir möchten gerne einen Schweiz-Fokus. Dann gibt es eine Verhandlung über die Rahmenbedingungen und innerhalb dieser Rahmenbedingungen gibt es dann ein Programm, das wiederum von uns frei gestaltet wird. Wirklich dieses Nicht-Kuratieren ist mir sehr, sehr wichtig zu betonen. Da ist schon mal die erste Einschränkung, dieses, es ist ganz offen, da treffen wir Vorentscheidungen, welche Orte sind von Relevanz. Und dann gibt es den dritten Bereich, und das ist der angesprochene, wo die inhaltliche Steuerung am stärksten ist. Das ist das, was wir Impulsgebung nennen. Wir haben einen kleinen dritten Auftrag. Finanziell muss ich sagen, ist wirklich ein sehr kleiner neben den beiden anderen. Inhaltliche Impulse zu setzen. Das heißt, bei Themen, die wir als so relevant erachten für die Entwicklung des Kultursektors insgesamt, wie Nachhaltigkeit, wie Diversität oder Kunst, Wissenschaft, Technologie, digitale Transformation, da können wir Programme auflegen, die sogar selbstveranstaltend sind. Ich gebe gerne ein Beispiel. Wir haben ein Programm aufgelegt zusammen mit Julie's Bicycle aus England, Climate Leadership, wo wir 24 oder 26, bin ich nicht ganz sicher, Menschen aus der Kulturszene der Schweiz ausgewählt haben, die geschult werden von Julie's Bicycle, um ihre Nachhaltigkeitskompetenzen A zu steigern, schlicht einfach Wissen zu erlangen und dieses dann umzusetzen in ihren Institutionen und drittens quasi Ansprechperson zu werden. Wo man sagt, ja, du kannst dich an X wenden, an Y, die haben ihre Institution schon versucht, nachhaltiger zu gestalten. Du kannst von denen lernen. Das sind Impulsprogramme. Das haben wir im Bereich Design gemacht, im Bereich Games ganz stark, im Bereich Diversität. Und das ist die Schiene, wo wir sagen, und das kann man kritisch sehen, ist aber sehr beliebt, ehrlich gesagt, da setzen wir inhaltliche Schranken. Und die Menschen, die Geld wollen, müssen sich quasi für die Themen interessieren. Das ist ganz klar. Und das, finde ich, darf man kritisch sehen. Jetzt ist aber die Frage, wie kommen die Themen zustande? Und da würde ich sagen, machen wir relativ konsequent einerseits ein Scanning. Wir haben zum Beispiel mit dem Future Institute Kopenhagen vor 4 Jahren wirklich ein Themenscanning durch die Welt gemacht. Wir haben gesagt, wir möchten eine Studie, wo ihr uns heranführt an die 10 heißen Themen, von denen wir dann 3 allenfalls auswählen. Aber das muss man kritisch mit der Szene spiegeln und sagen, aber sind es auch eure Themen? Und dann erlebt man sehr überraschenderweise, weil wir immer Angst haben vor diesen Themen, immer denken, oh, jetzt kommen wir wieder mit einem Top-Down-Thema, wird denn das gewünscht? Also das Thema ökologische Nachhaltigkeit, inzwischen sind wir bei breiterer Nachhaltigkeit, erstmals gespiegelt haben, da war ein Sturm von ihr müsst, nicht nur ihr dürft, ihr müsst dringen und zwar morgen und nicht übermorgen. Bei Diversität war es sehr anders, da war sehr viel Widerstand im Raum, sehr viel Befürchtung, heftigster Art und es hat sehr, sehr lange gebraucht, 3 bis 4 Jahre, bis verstanden wurde, was wir wollen und auch verstanden wurde, was der Nutzen ist dessen, was wir anbieten. Also es ist eine Mischung aus Scanning und aus in die Szene reinhorchen und natürlich vergleichen mit Kollegen, Kolleginnen, Bundeskulturstiftung ist ganz wichtig, zu sprechen und sagen, was macht ihr? Das ist auch ein Thema bei euch, wie geht ihr vor? Und ich würde wirklich behaupten, vielleicht korrigiert mich sofort jemand, wir legen kein Programm auf, das nicht auf ein Bedürfnis stößt in der Szene, und das nicht eine Art gesellschaftspolitische Relevanz hat, wo wir sagen, das ist auch eine Verantwortung. Und das, glaube ich, ist der letzte wichtige Punkt. Wir geben 100% Steuergeld aus und wir haben auch eine Verantwortung für die Gesellschaft. Alles, was ich übrigens tue, und das ist fast ein Sprung zur ersten Frage, kommt aus dem Bedürfnis von mir, an der Entwicklung von Gesellschaft zu arbeiten. Das habe ich schon als Künstler gemacht, das hat mich immer angetrieben. Ich habe gesagt, Vater Journalist, Mutter Politikerin, und das treibt mich bis heute an. Und ich glaube, wir haben diese Verpflichtung, da immer reinzuhorchen und zu sagen, ob unangenehm oder nicht, wir müssen jetzt mit den Themen umgehen.
Wir haben ein Programm gefunden, Kunst Plus. Du bist vielleicht nicht in all euren Programmen drin, aber wir fragen dich trotzdem, weil wir der Fantasiemuskel ja die Überschrift hat Kunstwirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Und überall sehen wir, entstehen gerade auch Allianzen zwischen Disziplinen, zwischen Kunst, zwischen Wirtschaft, um diese undenkbaren Dinge, die wir gerade vor uns haben, zu denken. Kannst du darüber was sagen oder was für Projekte sind es dann, die sich da auftun bei euch?
Sehr gern. Ganz kurz eine Herleitung, ich suche kurz zu sein. Kunst Plus ist entstanden, weil wir in all diesen disziplinären, transdisziplinären Feldern irgendwo ein terminologisches Durcheinander hatten. Die Leute haben auch nicht begriffen, was ist inter, was ist trans, was ist postdisziplinär etc. Und das war wirklich für uns selbst nicht mehr zu erklären. Haben wir kurz einen Freeze gemacht und gesagt, oh, worum geht es eigentlich? Und sind ganz am Ende des Weges drauf gekommen, es geht um Kunst Plus. Und plus sind andere Disziplinen als Kunstdisziplin. Nicht Theater und Literatur, das ist ja gängig, kann man so sagen. Ne? Das ist jetzt die Kurzversion. Im Zentrum, glaube ich, dieser Entwicklung stammt der Wunsch der Stiftung, die Schnittstelle zwischen Kunst, Wissenschaft und Technologie, die in heutigen Kunstschaffen eine enorme Position einnimmt, spezifisch zu fördern. Und Ausgangspunkt dieser Überzeugung, dass das Sinn macht, dass das geht, ist eine, wie ich finde, wunderbare Zusammenarbeit mit CERN. Das ist das Kernforschungsinstitut in Genf, mit dem wir seit über 7 Jahren eine Partnerschaft für Residenzen pflegen, die eigentlich immer größer wird. Und da ist der Beginn ganz schlicht gewesen. Künstlerinnen werden ausgewählt, ins CERN zu gehen und mit diesen Spitzenforscherinnen an einer Fragestellung zu arbeiten. Ich illustriere das immer gerne mit dem ersten Beispiel, das mir gezeigt wurde. Ich habe gesagt, was heißt denn das konkret? Das war eine Designerin, die macht wunderschöne Skulpturen und die wollte, dass die ihre Farblichkeit je nach Temperatur, nach Luftbefasstheit verändern. Und hat dann mit einem Quantenphysiker ein halbes Jahr gearbeitet und inzwischen bestehen diese Objekte, ich habe das gesehen, die ändern die Farbe, je nachdem, wie ob Gewitter kommt oder nicht. Und das ist, kann man sagen, was ist der Zweck davon? Das ist ein ästhetisches Spiel, okay. Aber das ist nur ein Beispiel. Da gibt es inzwischen Projekte von Klimaforscherinnen mit Autorinnen etc. Und ich glaube, der große Wunsch an diesem Projekt ist, Wissensfelder zu verbinden, die nicht per se verbunden sind und dann über die künstliche Art und Weise ein Gespräch herzustellen mit inhaltlichen Feldern, wiederum von Relevanz für die Gesellschaft, die sonst sehr hermetisch sein könnten oder einfach nicht zugänglich. Und Kunst Plus ist eines meiner persönlichen Lieblingsprogramme, weil es da am meisten, würde ich jetzt behaupten, Projekte bringt, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Da kommen wirklich schrägste und mutigste und gewagteste Konzepte rein, die dann auch sehr lange Zeit brauchen. Wo aber jetzt gerade zum Beispiel in Kunsthaus Aarau eine wunderbare Ausstellung von Julien Pollier läuft, die in einem China-Forschungsprogramm war, die seit Jahren über die Art und Weise, wie Menschen Natur darstellen, forscht. Die hat das in vielen, vielen Ländern gemacht und da wird eine Ausstellung draus, da gibt es Podcasts, da gibt es Workshops und das sind für mich wunderbare Schnittmengen auch der großen Überraschung und des Wissenszuwachses.
Ja, mir geistert noch so ein Punkt rum, bei dem ich gar nicht weiß, ob das eine Frage ist. Du hast vorhin von der Kultur der Demokratie gesprochen und das ist ja auch dann der Gründungsgedanke letztlich, ne, von Pro Helvetia, wenn du das, wie du das da hergeleitet hast, in der, sagen wir, im ersten Kriegsjahr als sozusagen kleine Gegenkraft oder wie auch immer, ist es dann irgendwie komischerweise jetzt in deinen Ausführungen gar nicht mehr explizit aufgetaucht. Und jetzt könnte man sagen, klar, wenn du ein Programm zur Diversität auflegst, dann hat das was mit Kultur der Demokratie zu tun. Bei Kunst plus Technik und hast es nicht gesagt, aber Technik, Fortschritt und Kunst ist es dann wieder sozusagen eher, klingt es nach was anderem vielleicht auch, aber vielleicht muss man es gar nicht explizieren, vielleicht schwingt es überall mit, aber das geistert mir noch so im Kopf rum, weil das eigentlich eine schöne Kurzdefinition einer Kulturfördereinrichtung in einer Demokratie ist, ne, dass sie diese Kultur der Demokratie fördert. Vielleicht hast du es deshalb nicht explizieren müssen, weil es so selbstverständlich ist, oder?
Nee, ich finde das sehr, sehr gut beobachtet und auch eine hervorragende Frage. Ich glaube, die Kultur der Demokratie, die ist bei uns erfüllt, wenn diese Vielfalt, diese Breite abgebildet ist. Es gibt eine Karte, die ich euch jetzt nicht zeigen kann oder den Hörerinnen und Hörern nicht, die zeigt, wo in der Schweiz wir Projekte gefördert haben. Und das sind im letzten Jahr 204 Gemeinden oder Orte der Schweiz gewesen. Das ist immens. Ja, das widerspricht auch einem Bild, das ist nur die urbanistische Kultur, das sind nur die Hotspots Zürich, Basel, Genf etc. Und das ist für mich auch Demokratie, dass die Verteilung der Inhalte, die wir unterstützen, in der Schweiz bis in die Täler stattfindet. Aber dass wir das nicht an die große Glocke hängen, ist auch sehr schweizerisch, würde ich sagen. Und was ich finde, geht durch eure Fragen und auch wahrscheinlich meine Antworten. Bei uns läuft die Politik mit, aber sie ist nicht explizit Programm. Und sie ist auch, glaube ich, nicht ein Ansatz, der in der Schweiz erfolgsversprechend ist, wenn man kommt und sagt, wir machen kulturpolitische Kulturförderung.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort für unser Gespräch, aber noch nicht ganz. denn wir enden ja immer mit einer Trainingsfrage. Unser Podcast heißt Fantasiemuskel und wir wollen von unseren GesprächspartnerInnen immer hören, wie sie ihren eigenen Fantasiemuskel trainieren. Jetzt kann man bei dir sagen, du hast wahrscheinlich mit so vielen Themen, Projekten, KünstlerInnen zu tun, das ist ganz automatisch passiert, aber du musst ja zumindest die Offenheit dir behalten. Also welchen Tipp kannst du den Zuhörenden geben, wie sie ihren, also wie du deinen und was man vielleicht von dir lernen kann?
Ich glaube nicht, dass man viel lernt. Bei mir ist es schlicht, es ist wirklich ein Überlebensbedürfnis. Also ich bin sehr, sehr neugierig und ich habe immer gesagt, ich will nicht deformiert werden, dass die Neugierde abnimmt und ich ermüdet werde von Kunst und Kultur. Aber ich muss wirklich sagen, mein Geschenk sind Begegnungen mit Menschen und da nicht Angst zu haben. Also gerade bei Kunstschaffenden, die vielleicht ein bisschen schräg, elitär, was auch immer wirken, das Gespräch suchen, sich zu trauen, auch sie anzusprechen, zu sagen, weil oft die Leute wahnsinnig glücklich sind, wenn man sie anspricht, aber man sie nicht anspricht, weil sie eben Künstlerin sind. Austausch mit Menschen, Begegnung und ich sage immer, wenn ich ins Atelier darf, ob direkt oder übertragen eines Menschen, dann ist es ein Geschenk für mich.
Ja, das ist, glaube ich, ein schönes Bild, jemanden in sein Atelier reinzulassen, als Geschenk an sie oder an ihn. Vielen Dank für das Gespräch und dieses Abschlussbild.
Danke vielmals.
Vielen lieben Dank.
Danke.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.